Das gibt es nur bei Radioaktiv. Sie im Radio mit Ihrer eigenen Sendung. Der Radioaktiv Bürgerfunk. Jetzt. Für den Inhalt der Sendung ist Radioaktiv nicht verantwortlich.
Verantwortlich für die Sendung Gabriele Lösekrug-Möller.
Bello, das Hundemagazin bei Radioaktiv.
Hallo liebe Freunde und Freundinnen von Bello, dem Magazin rund um Hund und Mensch. Wir, Tina und ich, freuen uns, dass Sie uns eingeschaltet haben. In dieser Stunde geht es um unser Kernthema, die Beziehung zwischen Hund und Mensch. Heute steht das erste Jahr im Mittelpunkt. Wie immer starten wir mit einer neuen Folge auf den Hund gekommen. Und heute lernen Sie Spencer und Bandit kennen, zwei Brüder Australien Shepherds. Und dann sind wir auch schon mitten im Thema, denn die Geschichte der beiden Brüder führt uns direkt in die für Hundebesitzer ganz alltäglichen Höhen und Tiefen unseres Lebens mit den geliebten Vierbeinen.
Spencer. Heute ist Spencer ein freundlicher, ausgeglichener Hund. Er lebt mit seinen Menschen, zwei Erwachsenen und drei Kindern in einem Vorort von Hamburg. Spencer ist lebhaft, manchmal geradezu quirlig, kann aber auch abschalten. Nichts liebt er mehr, als mit anderen Hunden zu rennen und zu toben, kann aber gleich im Anschluss daran 2 Stunden lang im Café entspannt unter dem Tisch liegen und dösen. Radfahrer findet er langweilig, Jogger ebenfalls. Autos sind nur insofern interessant, als dass man mit ihnen prima zum Strand fahren und dort auch mal so richtig Strecke machen kann. Fremde Menschen findet er meist sehr nett. Kinder liebt er, vielleicht weil sie ein wenig so sind wie er selbst. Natürlich kann Spencer Sitz, Platz, Fuß und noch so diesen und jenen Trick, den ihm seine Menschen beigebracht haben. Er bleibt nicht besonders gerne ganz alleine im Haus, hat es aber geschafft, sich für einige Zeit daran zu gewöhnen. Spencer liebt Action, aber genauso gern liegt er faul herum. Er ist ein unkomplizierter Hund, der das Leben nimmt, wie es gerade kommt. Sein Bruder Bandit ist da ein ganz anderer Typ. Sein Name ist Programm, obwohl das in dem sorgfältig ausgeklügelten Plan so gar nicht vorgesehen war. Im Gegenteil, seine Menschen wollten eigentlich einen Hund wie Spencer. Den wollten nämlich fast alle. Nett, freundlich, gut erzogen, gelegentlich auch etwas überschäumend, aber doch grundsätzlich ausgeglichen. Würde Spencer Yoga machen, was er natürlich nicht tut, würde man einen solchen Hund als ausbalanciert und zentriert bezeichnen. Bandit dagegen ist weder ausbalanciert noch zentriert. Er kommt selten zur Ruhe, aber seine Unruhe hat nichts mit dem Tatendrang eines noch jungen Hundes zu tun. Sie ist immer da, auch nachts. Selbst wenn er von einem schönen Knochen träumt, ist es ein unruhiger Traum. Joggern rennt er hinterher und schnappt nach ihnen. Radfahrer gefallen ihm noch besser, weil die Jagd auf sie immerhin ein gewisses Tempo vorweisen kann. Auto fährt er gerne. Aber wenn er nicht selbst mit im Auto sitzt, versucht er, die sich drehenden Reifen vorbeifahrende Autos zu erjagen, zum Glück bisher ohne Erfolg. Mit seinen Menschen ist er ungeduldig. Wenn jemand etwas von ihm möchte, entscheidet Bandit meist, dass er dem nicht nachkommen wird. Und wenn dieser jemand nicht schnell die Lage überblickt, benutzt Bandit neuerdings zur Verdeutlichung seiner Position die Zähne. Im Beisein von Kindern ist er noch aufgedrehter als ohnehin schon und rennende Kinder zwickt er auch schon mal in die Hacken. Lässt man Bandit allein zu Haus, sieht die Wohnung binnen einer halben Stunde ganz und gar anders und keinesfalls besser aus. Sitz, Platz und Fuß hat Bandit in der Hundeschule blitzschnell gelernt, nur will es außerhalb des Hundeplatzes nicht so recht klappen. Liegt Bandit auf dem Sofa, sollte sich besser niemand dazugesellen, denn das mag er nicht. Überhaupt gibt es eine ganze Reihe von Dingen, die Bandit nicht mag. Wenn er an der Leine ist, mag er andere Rüden nicht. Wenn er auf dem Sofa liegt, erträgt er die Nähe anderer Menschen nicht. Wenn er sein Futter frisst, duldet er niemanden in seiner Nähe. Wenn er mal warten muss, fiebt er ohne Unterbrechung oder aber er bellt auffordernd. Und wenn er etwas will, dann will er es jetzt und sofort. Denn warten, das mag er so ganz und gar nicht.
Bandit und Spencer, zwei tolle Typen, Brüder aus einem Wurf, wo man sagen kann, alle hätten wir genommen, aber sie wissen ja auch, wahrscheinlich kann man sich immer nur für einen entscheiden. Und so hat sich eine Familie für Spencer entschieden und ein anderes Ehepaar für Bandit. Und Michael Grewe, ein wunderbarer Autor, aber ein noch großartigerer Hundetrainer, hat daraus ein ganzes Buch gemacht. Das heißt Hoffnung auf Freundschaft. Und Tina und ich haben dieses Buch nicht nur einmal gelesen, sondern wir haben es wirklich studiert und diskutiert und sind sehr überzeugt, dass es ein wunderbares Buch ist für alle, die sich mit dem Thema beschäftigen. Wollen wir auf den Hund kommen, ja oder nein? Und wie funktioniert das eigentlich? Deshalb nehmen wir es auch zur Grundlage heute. Und wir wollen den Einstieg wählen in unser erstes Thema. Und dafür müssen wir die kennenlernen, die den Bandit aufgenommen haben. Das ist nämlich Merle als Haupterziehungsverantwortliche. Und die bekommt jetzt gleich das Wort.
Hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Ich lese jetzt ein paar Zeilen aus dem Buch von Michael Grewe, hat Gabriele ja schon angekündigt. Und zwar, es geht los. Merle hat 4 Wochen Urlaub genommen, damit Bandit sich in Ruhe bei ihnen eingewöhnen kann. Für diese Zeit hat sie sich viel vorgenommen. Er soll stubenrein werden, er soll 5 Stunden alleine bleiben können und Sitz, Platz, Fuß, will sie ihm auch schon beibringen. Bandit ist jetzt in einer sensiblen Phase mit dem sogenannten offenen Fenster. Diese kurze Zeit, während der Hund besonders gut und schnell lernt, möchte sie so gut es geht nutzen. An 3 Tagen in einer Woche ist sie mit ihm in unterschiedlichen Welpengruppen angemeldet. Bandit soll sie schließlich gut sozialisieren und natürlich mit anderen Hunden seines Alters toben können. Merle hat einen gut erzogenen Hund und gut sozialisierten Hund, den sie überall mit hinnehmen möchte, in ihrem Kopf und tut alles dafür, um das auch umzusetzen. Er soll überall angenehm auffallen und nach der Junghundgruppe will sie natürlich mit Agility anfangen, um Bandit seinen Anlagen entsprechend auszulassen. Und andere Beschäftigungsmöglichkeiten hat sie auch noch im Kopf. Denn Hütehunde müssen nicht nur körperlich, sondern auch mental ausgelastet werden, um glücklich zu sein. So steht es in allen Büchern. Liebe Hörerinnen und Hörer, das hört sich alles, finde ich, wenn ich es gerade so lese, so wunderschön an. Und fast sogar ein bisschen leicht. Man besucht Welpengruppen und da wird einem ja gezeigt, wie es geht, wie man dem Hund beibringt, was er lernen soll und ja, hat sein eigenes Konzept im Kopf und braucht es dann nur noch umzusetzen. Jetzt kommt die Realität, weil der Hund auch seine Bedürfnisse hat, auch seine Gedanken im Kopf. Gedanken könnte man jetzt noch ein bisschen definieren. Sagen wir mal, seine Strategien im Kopf hat. Also auch er ist ein Lebewesen, ein sehr soziales Lebewesen. Und das, was er im ersten Moment macht, wenn er bei ihnen einzieht, und darum geht's ja gerade, Bandit ist bei Merle gerade eingezogen und Spencer in seiner Familie. Also das, was der Hund als erstes macht, wenn er aus seinem Rudel kommt, aus seinem Wurf kommt, ist die neue Umgebung beobachten. Und die Hunde sind Meister in Beobachten. Und sie werden ganz schnell feststellen, wie der Tagesablauf ist und wie etwas funktioniert, in Anführungsstrichen. Es werden verschiedene Entwicklungsphasen durchlaufen, von der Welpenzeit bis zur Junghundzeit. Und ich kann schon eins ganz klar sagen, in 3 oder 4 Wochen wird ein Hund niemals das lernen, was wir gerade gehört haben, was Merle sich so wünscht. Denn sie hat sich ja 4 Wochen Urlaub genommen. Und tatsächlich habe ich diese Gespräche in der Welpengruppe auch oder auch erst am Telefon, dass die Menschen mich fragen, ja, wie lange brauche ich denn oder wie lange muss ich denn eine Welpenstunde oder einen Welpenkurs besuchen? Ganz ehrlich, da würde ich gerne schon das Gespräch beenden, weil müssen muss man Gott sei Dank nicht, aber wollen hoffentlich. Und auch das, ja, den Wunsch zu haben, dieses kleine soziale Wesen tatsächlich in das Leben der Familie wirklich einführen zu wollen. Und das heißt, ihm wirklich erklären zu wollen, ja, was von ihm erwartet wird. Und das natürlich in ganz, ganz kleinen Schritten. Ja, damit er dann selbstbewusst werden kann und damit er gesund und munter aufwachsen darf.
Es ist noch gar nicht lange her. Da ging kein Welpe der Welt in eine Welpenschule. Er blieb ganz einfach zu Hause und wuchs nach und nach zu einem Hund heran. Seine Menschen gingen mit ihm spazieren oder auch nicht und ließen ihn die Welt entdecken. Es gab verbotene Dinge, beispielsweise Schuhe anknabbern, Besucher anspringen oder die Wurst vom Tisch klauen. Und es gab erlaubte Dinge, also alles, was nicht verboten war. Vor gut 20 Jahren hat sich das grundlegend geändert. Heute geht fast jeder Welpe in eine Welpenschule. So hat es Michael Grewe beschrieben. Und jetzt kommt natürlich die Frage, naja, wir wollen es unserem Hund ja auch bestmöglich machen. Also Welpenschule, aber wie finden wir denn raus, welche Welpenschule ist gut und welche weniger? Tina.
Ja, genau. Welpenstunde, ja oder nein? Also, ich finde es erstmal super klasse, dass es noch keine Verpflichtungen gibt, eine Hundeschule zu besuchen, obwohl ich selber eine Hundeschule betreibe, weil ich es einfach viel wichtiger finde, dass die Menschen gerne, wohlwollend und auch überzeugt davon sind, in eine Welpenstunde zu gehen, um mit ihrem Welpen gut zusammenzuwachsen. Da die Hunde verschiedene, haben wir vorhin schon gehört, verschiedene Entwicklungsphasen durchlaufen, finde ich es tatsächlich total gut, wenn man in eine Welpenstunde geht und wenn man danach später, das dauert ja meist nicht so ganz lange, die Welpenstunde, dann auch weitermacht, in die Junghundgruppe weitergeht, weil die Entwicklungsphasen tatsächlich schon einige, ja, ich will nicht sagen Probleme, sondern Herausforderungen an den Tag bringen können. Bedeutet, der Hund ist dann vielleicht auf einmal so, dass er seinen Namen nicht mehr kennt oder dass er nochmal, wenn man sagt Sitz und er ist ungefähr 8 Monate, er stehen bleibt. Und das sind alles so Kleinigkeiten, wo ich so schmunzeln muss, weil das sind natürlich in Wirklichkeit keine Kleinigkeiten, weil der Hund da schon ein bisschen was in Frage stellt. Aber zurück zur Welpenstunde. Woran erkenne ich denn, ja, was eine gute Welpenstunde ist oder eine gute Welpenschule? Ich finde, zuallererst ist es wichtig, dass es nicht so viele Welpen sind. Also ich würde maximal 6, vielleicht auch 8 Welpen in einem Kurs mir wünschen. Also das finde ich einen ganz, ganz wichtigen Punkt. Wenn da 20 Welpen in einem Kurs sind, möchte ich behaupten, dass der Trainer, also wir gehen davon aus, dass es nur ein Trainer ist, sich nicht gleichzeitig um 20 Welpen kümmern kann. Also das behaupte ich jetzt, das stelle ich wirklich so auf. Wenn es ein Welpenkurs ist mit, sagen wir mal, 12 Welpen und da sind 2 Trainer dabei, ich persönlich finde es zu viel, aber würde, finde ich, auch noch gehen. Weil ich finde, so 6 Hunde kann man im Blick haben. Also auf kleine Gruppen achten ist schon mal sehr wichtig. Dann auch darauf achten, ja, was so im Fokus steht. Also wenn es um eine Welpenspielstunde geht, da wo auch viele Menschen hingehen wollen, ja, dann bitte beachten Sie, dass Ihr Hund dann lernt, wenn er andere Hunde sieht, geht es sofort los, ne? Rambo-mäßig auf dem Platz, Leine ab und dann geht es schon los. Und da ist die Frage, was lernt mein Hund? Und ganz ehrlich, wenn ich so eine Welpenschule sehen würde oder Kurs, dann würde ich den vielleicht einmal ausprobieren, aber ich glaube, ich würde nicht wieder hingehen. Aber das ist ja meine eigene Meinung gerade. Ich möchte nicht, dass mein Welpe lernt, okay, ich sehe einen anderen Hundekumpel und dann ziehe ich an der Leine, springe in die Leine und möchte unbedingt zu dem Hund. Das ist auch ein wichtiger Punkt, finde ich. Wenn die Hunde Freilauf haben, das haben sie bei mir auch, aber der ist tatsächlich, ich glaube, nur so ein paar Minuten. Viel wichtiger finde ich es, dass der Hund lernt, orientier dich bitte an mir, also der Hund am Menschen, und zwar in ganz vielen Situationen, auch wenn andere Hunde in der Nähe sind, auch wenn Kinder in der Nähe sind und so weiter. Also das zeigt mir schon mal eine gute Hundeschule. Und auch ganz wichtig, wenn ich Fragen habe, höre ich auch immer wieder. Die Hunde kommen ja auch, nicht alle, aber sehr viele, ja doch sehr, sehr viele gerade, in ein Alter, wo sie Menschen anspringen, wo sie Menschen in die Hose zwicken oder auch an der Hose festhalten und so weiter. Und wenn Sie diese Fragen an den Hundetrainer, Trainerin stellen und Sie vielleicht die Antwort bekommen, das vergeht schon, oder ja, stellen Sie sich doch einfach ganz ruhig hin oder gehen Sie weg, dann würde ich darüber auch nochmal nachdenken. Weil ganz ehrlich, wenn ich meinem Hund keine Information gebe, wie er sich zu verhalten hat, sondern das eher ignoriere, dann ist es für mich ganz logisch, dass der Hund, wie gesagt, keine Informationen hat und damit nicht aufhören wird. Aber zu dem Thema kommen wir gleich nochmal.
Ja, irgendwann ist der Honeymoon zu Ende. Das kennen wir auf 2 Beinen und das ist bei 4 Beinen so. Und eigentlich ist es von Anfang an so, dass man Konflikte in der Beziehung zwischen Hund und Mensch nicht unter den Teppich kehren sollte. Wie heißt das so schön? Dort beginnen sie zu stinken. So hat das auch der Autor Michael Grewe in seinem Buch beschrieben. Irgendwann müffelt die ganze Bude und keiner fühlt sich mehr so recht wohl in seiner Haut. Konflikte muss man also lösen. Das Angehen eines Konfliktes kann und manchmal auch muss aggressiv geschehen. Wie aber macht man das? Schlägt man laut polternd mit der Faust auf den Tisch und brüllt mit hochrotem Kopf irgendeinen Blödsinn? Oder hebt man vielleicht da, wo es angebracht ist, durchaus mal die Stimme? Um mich später so differenziert verhalten zu können, muss ich mich als Kind und als Jugendlicher in genau dieser Differenzierung üben. Das wissen wir alle. Und wiederum heißt es, unterschiedliche Verhaltensweisen auch im aggressiven Bereich auszuprobieren und auf ihre Tauglichkeit hin zu überprüfen, gehört dazu. Sich nicht zu prügeln lernt man, indem man sich auch mal prügelt. Indem man rangelt, schubst, drängelt, den Weg verstellt. Wie fühlt sich das an? Und wie reagiert mein Gegenüber? Wann sollte ich aufhören? Das sind Themen auch im Leben eines jungen Hundes, Tina. Mhm. Und auch für unsere Bellos auf dieser Welt gibt, wenn ich etwas nicht üben kann, dann kann ich das als Verhalten auch nicht zeigen. Oder wie siehst du das?
Ganz genau, da hast du recht. Ja, wenn ich mich streiten darf, dann kann ich streiten auch nicht lernen. Ich habe da einen Satz zugeschrieben aus dem Ich. Also ich habe mit zwei Ichs vorgestellt, einmal den Menschen, einmal den Hund. Und der Satz dazu, aus dem Ich ein Wir machen. Und das bedeutet, dass es da auch nicht nur die rosaroten Zeiten gibt, wie du schön auch angefangen hast, sondern auch die Zeiten, in denen man Konflikte austragen muss. Konflikte annehmen, nicht unter den Teppich kehren und schon gar, naja doch, manchmal vielleicht auch umgehen. Aber der Fokus sollte eher darauf liegen, dass ich den Konflikt annehme und ihn angemessen austrage mit dem kleinen Hund. Also wir sind ja immer noch irgendwie, das Buch von Michael Grewe, Hoffnung auf Freundschaft, ist ja das erste Jahr des Hundes. Das heißt, wir sind immer noch mit jungen Hunden unterwegs und da bleiben wir auch. Also ein kleiner, süßer, junger Hund muss sich einfach streiten dürfen. Also das hat er auch übrigens im Wurf gemacht mit seinen Geschwistern. Da quietschen die Geschwister, wenn er zu fest das Ohr gebissen hat oder gekniffen hat, nennen wir es erstmal so. Und das ist auch total wichtig, weil dann sind wir im Thema Beißhemmung zum Beispiel. Also sich streiten zu dürfen ist ganz wichtig für junge Hunde. Dann habe ich mir noch ein Wort aufgeschrieben, Prägung. Das heißt, viel höre ich immer wieder, ja, wenn der Hund das jetzt nicht in dieser Zeit lernt, dann lernt er das gar nicht mehr. Das ist falsch. Das ist immer noch ein Mythos. Prägung bei Hunden gibt es nicht. Es gibt ein Lernverhalten, es gibt eine Generalisierung, vollkommen richtig, aber es gibt keine Prägung. Ich will jetzt gar nicht so viel dazu sagen, wer das da damals gesagt hat und dass es auch ein Missverständnis übrigens war. Bitte merken, das Verhalten eines Hundes kann jederzeit geändert werden. Je älter der Hund ist, desto länger dauert es natürlich. Okay, sich also streiten zu können, streiten zu lernen, bedeutet, dass ich dem Hund vielleicht mal ans Halsband fassen muss, tatsächlich. Also ich stelle mir gerade vor, der Kleine hat ein Halsband um und läuft mir in der Wohnung hinterher und geht in meine Jeanshose und lässt nicht los. Ja, jetzt kann ich da stehen und kann nichts tun, dann bekommt der Kleine aber auch keine Antwort. Ich kann den aber auch am Halsband festhalten und das ist ja für einige leider schon aggressiv und gewalttätig. Ich kann aber den Hund am Halsband festhalten und ich meine nur festhalten, ihn ein bisschen von mir halten und da ein bisschen auch innehalten. Also das Zauberwort bedeutet halten, die Situation aushalten, den Konflikt aushalten. Und zwar, das sind meistens, wenn man es von Anfang an macht, wirklich, ich sag mal, 3-4 Atmungen, vielleicht auch 2 Minuten, wenn es hochkommt. Und dann lasse ich den Kleinen los und setze meinen Weg fort. Es kann natürlich sein, dass er nochmal hinterherkommt. Wenn man es aber früh genug anfängt, ist das eher selten tatsächlich. Das ist schon Streiten. Also der Hund hat sich überlegt, er ist jetzt ein bisschen frecher und er schaut einfach mal, auf welcher Position er in der Familie steht. Und ich habe ihm mit diesem ganz kleinen Haltegriff einfach gezeigt, ganz unten, mein lieber Freund.
Heute, liebe Hörerinnen und Hörer, wer schon in der Welpenschule, wir wissen, was Gute von weniger Guten unterscheiden könnte. Wir haben auch gelernt, dass sehr überhöhte Vorstellungen da sein können, wenn man das erste Mal einen Welpen hat und glaubt, man kann das so planen, als hätte man eine neue Küchenmaschine. Wir haben auch gehört, wie es ist mit Konflikten, die zu unserem und zum Leben des Hundes gehören und was wir tun können, damit wir beide Seiten der Leine gut lernen können, damit umzugehen. Und jetzt kommt eigentlich die Zusammenführung all dieser großen Fragen, denn wenn wir den Wunsch haben, einen Hund zu haben, steckt dahinter ja sehr oft eine tiefe Sehnsucht auf Freundschaft, auf verstanden werden, auf einen Kumpel fürs Leben haben, was auch immer. Und wenn wir als Kinder damit abgespeist wurden, ein Plüschtier zu bekommen oder ein Meerschwein oder Wellensittich, irgendwann im Leben taucht der Wunsch nach einem Hund wieder auf und unser Verstand und unsere Gefühle kommen schwer in Konflikt miteinander. Was ist die richtige Entscheidung? Jetzt können Sie von uns zu Recht erwarten, dass wir sagen, ja, bitte abwägen und nicht nur die Gefühle entscheidungsleitend sein lassen. Aber ohne Gefühl, und das lernen wir eben auch, wenn wir das Buch von Michael Grewe durchlesen bei Hoffnung auf Freundschaft, ohne Gefühl wird daraus keine Freundschaft. Das ist schon ein wichtiger Teil. Und dann gibt's noch einen anderen, bei dem Tina und ich auch ganz fest überzeugt sind, dass er dazugehört. Eine Freundschaft fällt nicht vom Himmel. Die muss erarbeitet werden von beiden Seiten. Und das wollen wir gerne an den Abschluss unserer heutigen Sendung stellen, Tina.
Ja, genau. Haben wir gerade drüber gesprochen. Hoffnung auf Freundschaft gibt es nicht. Das wäre jetzt so mein Fazit. Man muss sich Freundschaft erarbeiten. Und als Hundetrainerin merke ich so eine kleine Blockade, ob denn mein Hund wirklich mein Freund ist. Ich sage mal so, meine Hunde sind Familienmitglieder, das ist ganz klar. Sie sind also nicht mehr so wie vor 30 Jahren irgendwie auf dem Hof und dürfen sich im Stall verstecken, dürfen da schlafen. So eingerollt im Stroh, habe ich das gerade so vor Augen, und kriegen die Essensreste und so weiter. Das ist alles nicht so. Auch meine Hunde haben 2 Halsbänder und so weiter. Aber ob das meine Freunde sind, das kann ich nicht mit Ja beantworten. Aber das ist ja meine eigene Meinung. Was aber wichtig ist, ist, dass man Freundschaft erarbeiten muss. Und man muss auch gucken, okay, wo sind Grenzen? Was kann ich zulassen? In welchem Rahmen kann ich mich bewegen? Sowohl als Mensch als auch als Hund. Dem Hund müssen wir das natürlich beibringen. Der kann das von alleine nicht wissen. Das ist erstmal ganz wichtig. Und ich habe ja vorhin gesagt, dass ich mir so sehr wünsche, dass es von 2 Ich in ein Wir geht. Und das soll heute auch so der Abschlusssatz sein, dass wenn wir auf die kleinen Sachen, die wir heute angesprochen haben, ein wenig drauf achten, dann bin ich mir ganz sicher, sind wir alle auf einem wundervollen, fairen, zugewandten und tollen Weg in eine Wir-Beziehung.
Liebe Hörerinnen und Hörer, auch diese Sendung können Sie in der Mediathek von Radio aktiv unter der Rubrik Bürgerfunk nachhören. Quelle für die heutige Sendung war das Buch von Michael Grewe und Ines Meyer, Hoffnung auf Freundschaft, das wir Ihnen sehr empfehlen. Es ist im Kosmos Verlag erschienen und kostet 22 €. Als Hörbuch gibt es das übrigens auch. Und was machen wir das nächste Mal, liebe Tina? Am 1. Dezember um 15 Uhr sind wir mit Pablo Blaschke live im Studio. Und dann wird es um ein ganz besonderes Thema gehen.
Ja, es geht um Spenden. Zu Weihnachten ist es ja immer so, dass alle Vereine und jegliche Organisationen sich über Geld freuen, über Spenden freuen. Aber gleichzeitig geht es auch um Geschenke für den Bello. Muss das sein? Darf das sein? Etc. Ich freue mich aufs Thema und finde es spannend.
Fragen Sie sich doch mal, kennen Hunde Weihnachten? Und tschüss, bis dann.
Tschüss.